Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Mittwoch-Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der Gutgelaunte.
Hallo, hier ist Hajo Schumacher. Ich bin Journalist für die Berliner Morgenpost und meine Frau hat in ihrer legendären Bescheidenheit mal wieder vergessen, sich vorzustellen. Sie ist nämlich Psychologin und zwar natürlich ist sie auch Mutter, Mensch, Gefährtin und all die vielen anderen Sachen. Aber in Zeiten wie diesen ist ihre Spezialausbildung zur Positivpsychologin natürlich besonders wichtig. Bist du in dieser Woche positiv unterwegs?
Teils tatsächlich. Also positiv im Sinne von, ich bin sehr dankbar. Ich hatte einen wunderschönen Gartengeburtstag reinfeiern bei einer meiner ältesten Freundinnen.
Social distanced.
Wir waren 5 Leute, saßen um so ein Kaminfeuer herum.
Draußen.
Und haben uns über unsere alten, ja, also unsere besonderen Taten in jungen Jahren unterhalten.
Jugendsünden. Ach komm.
Was sehr, sehr, sehr spannend war, jetzt auch nicht näher ausführen möchte.
Schätzelein, komm. Was war deine noch gerade so erzählbare Jugendsünde?
Warte, darüber muss ich nochmal nachdenken. Ich habe gar nicht so viel erzählt.
Waren
eher die anderen.
Ja, dann sag, was hat dich am meisten beeindruckt? Einbrüche in Schwimmbäder, so nachts
ja,
über den Zaun, sowas zählt nicht.
Ja gut, sowas habe ich auch nicht. Gemacht.
Wir wollen jetzt schon mal so Friedrich Merz-mäßig Frittenbude in die Luft gejagt.
Okay, nee, also damit kann ich auch nicht dienen. Ach, das ging so um, ich will es jetzt eigentlich nicht erzählen.
Jetzt machst du uns, Zuhörer.
Aber ich kann nur eine Geschichte von jemandem anders erzählen,
ja,
und das
doch.
Möchte ich eigentlich
verlaufen, so verlaufen meine letzten fast 30 Jahre.
In einem sehr besonderen Haus wurde der erste Joint des Lebens gekifft auf dem Klo mit großer Aufregung, weil natürlich irgendwer das gerochen hat, nämlich ein Kind.
In einem sehr besonderen Haus, in einer Schule womöglich?
So ähnlich, ja.
Kirche?
Nee, in einem Goethehaus.
In einem Goethehaus?
Ja.
In einem Goethehaus gekifft auf dem Klo.
Ja.
Komm, das lassen wir als Jugendsünde mal gelten, oder? Das
ja.
Oder sind die eingebuchtet worden hinterher?
Nee, aber ihnen war es schlecht danach.
Okay, alles klar. Also es war ein Hammerabend, ich merke schon.
Nee, es hat wirklich Spaß gemacht. Also es war einfach schön, so zu quatschen. Und was mir dann auffiel, und mir geht es nämlich so ähnlich, dass eine Freundin sagte, ihr fehlt diese erste Corona-Zeit. Da ist sie richtig so ein bisschen nostalgisch und es geht mir genauso.
Du meinst die ersten Wochen?
Die ersten Wochen, als so alles noch nicht so ganz klar war und wir haben ja hier auch ganz viel darüber nachgedacht und wie wir uns anders verhalten und uns beobachtet.
Und was genau fehlt
es war
ihr?
So entspannter, ich weiß auch nicht. Ich sehne mich so ein bisschen, obwohl ja heute, es ist ja nachts immer noch wahnsinnig ruhig und ich bin immer noch dankbar, dass die Flugzeuge nicht wieder fliegen. Aber diese absolute Ruhe, die fehlt mir so ein bisschen. Also ich habe das Gefühl,
aber
die Leute sind wieder
äußere Ruhe.
Aktiver, teilweise auch aggressiver. Es gibt so die einen, die so drängen, dass es jetzt endlich mal wieder so wird, wie es war. Und dann gibt es die anderen, die da sehr verhalten noch sind. Ich habe auch das Gefühl, die große Mehrheit ist eher verhalten und abwartend.
Ja,
und ich selber, ich weiß nicht, ich fand diese erste Zeit, das war wie so ein Aufbruch in so eine neue Zeit. Ich versuche ja immer weit zu denken. Aber weißt du, jetzt registriere ich, okay, die Lufthansa wird jetzt mit, was weiß ich, wie viel Millionen?
7 Milliarden.
Milliarden sogar unterstützt. Und ich habe so das Gefühl, die am lautesten schreien und die stärkste Lobby haben, sind wieder ganz vorne mit dabei und die Sachen, die eigentlich auch mal bedenkenswert sind, die fallen wieder so ein bisschen hinten rüber und eigentlich wünsche ich mir, und es gibt sogar irgendeine Studie und das werde ich noch recherchieren, darüber, dass die meisten Leute sich eigentlich erhoffen, dass sich was verändert nach Corona.
Mir fällt zu diesen ersten Corona-Wochen der Begriff Vorsicht ein.
Ja.
Also im besten Sinne von Achtsamkeit.
Ja.
Ich weiß noch, alles war vorsichtiger. Wir haben vorsichtiger miteinander kommuniziert, wir haben vorsichtiger eingekauft. Ich bin auch anderen Menschen gegenüber, glaube ich, offener gewesen im Sinne von bereitwilliger zu lächeln.
Ja.
Im Sinne von, wir sitzen alle in einem Boot und jetzt halten wir zusammen. Also es war ein Gefühl von Gemeinschaft oder Gemeinsamkeit, was neu war. Interessant, ne? Kaum ist die äußere Bedrohung so ein bisschen futsch. Wobei ich widerspreche dir an dieser Stelle ja immer gerne.
Ja, bitte.
Die Lufthansa zu retten ist für mich kein Gegensatz zu sich um wichtige Dinge zu kümmern. Man kann darüber denken, wie man will, aber dieser Tage ein Zoom-Interview mit dem früheren EU-Kommissar Günther Oettinger geführt.
Mhm.
Ohne Simultandolmetscher. Man musste ein bisschen genauer hinhören, weil der ja immer noch brutal schwäbelt. Und er hat auch nicht so rasend viele Freunde, weil er ein großes Talent hat, sich hier und da und immer mal wieder in die Nesseln zu setzen. Aber egal, der sagte, wir in Brüssel müssen mal eine Grundsatzentscheidung treffen. Und das hat natürlich mit den Nationalstaaten auch zu tun. Wir erleben Konzentrationsprozesse in der Wirtschaft. Das heißt, in 10, 20 Jahren wird es nur noch eine Handvoll Airlines geben. So, und dann gibt es zwei chinesische, zwei amerikanische, zwei, keine Ahnung, Middle East, irgendwas vom Golf und dann vielleicht noch zwei europäische. Und wir Europäer, nicht wir Deutschen, wir Europäer müssen entscheiden, wollen wir eine von diesen großen Airlines aus Europa als dritter großer Wirtschaftsraum neben USA und China haben? Also ob das jetzt eine KLM oder eine Air France oder eine Lufthansa ist, ist letztendlich erstmal egal. Aber zu sagen, wir verabschieden uns komplett aus dem Luftfahrtbusiness.
Nee, das hatte ich auch nicht, das fordere ich gar nicht.
Also. Weil ich glaube, und das ist meine idealtypische Vorstellung, ich stelle mir Europa immer als so eine Art Labor für eine gute, für eine bessere neue Welt vor.
Genau.
Ja, Europa kann eine CO2-Klimastrategie fahren. Europa kann versuchen, Wirtschaft und Soziales zu integrieren. Und natürlich muss man sich auch überlegen, wollen wir eine Lufthansa erhalten, weil sie eine der konkurrenzfähigeren Airlines ist, im Vergleich zu, ich sage jetzt einfach mal Alitalia, die schon seit Jahren marode sind. Oder sagen wir, komm, lassen wir vom Tisch gehen und überlassen das Feld den anderen.
Ja, die Lufthansa sagt ja selber, dass sie sich da so ein bisschen neu sortieren möchte.
Genau.
Das heißt, 100 Flugzeuge weniger und dann eben auch mehr auf das Urlaubsgeschäft und weniger die Business.
Maschinen und die weniger genau. Treibstoff brauchen und sowas. Die sind ja nicht doof, die wissen ja auch, was ihre Kunden wollen.
Ja.
Und willst du eine relativ okay Lufthansa killen, damit Erdogan mit Turkish Airlines oder Putin
Nein, da gibt's natürlich ein ganz
Aeroflot.
Klares Nein.
So, also gibt es eine demokratische Wirtschaft oder nicht? Und deswegen finde ich, nur eine florierende Lufthansa kann auch dazu beitragen, dass wir Geld genug in den Kassen haben für Soziales, für Erziehung, für Bildung.
Ja,
und ich würde es nicht
ja
gegeneinander
recht.
Ausspielen wollen.
Nee, ich auch nicht, aber es fiel mir nur so auf, dass es so bestimmte Branchen gibt, die schreien ganz laut und die kriegen jetzt irgendwie entsprechende Hilfspakete. Und da fällt mir jetzt unser Freund Günther Windhorst ein, der ja eine wunderbare Bar in Mitte hat und der gerade ein ganz großes Problem hat, so wie viele Leute, die eine Kneipe oder eine Bar haben, die ja nichts ausschenken dürfen. Und da fange ich auch wieder an, mich zu fragen, die Restaurants geben, da kannst du Alkohol draußen kaufen. Das haben wir auch neulich beobachtet auf einem unserer Spaziergänge, dass da vor jedem Restaurant Leute standen und was tranken. Und die Kneipen irgendwie dürfen noch nicht aufmachen. Das ist auch so ein bisschen, verstehe ich auch nicht sogar. Also man könnte das ja genauso nach draußen verlagern und sagen so, okay,
wo man es kann.
Weil der Drosten hat ja auch gesagt, drinnen eng und ohne Lüftung und so weiter.
Der Drosten, das war ja ein interessanter Fall. Ich habe das von Anfang an mitverfolgt.
Ja, was denn?
Wie Herr Drosten auf Twitter eine Anfrage der Bild-Zeitung veröffentlichte,
das hab ich auch
also ein Bild-Zeitungsreporter zuständig für das Ressort Meinung. Ich dachte, bei Bild ist immer alles Meinung. Ich wusste gar nicht, dass
Politik
das...
Politik auch, ne?
Naja, Politik-Meinung. Sagte, pass auf, Herr Drosten, Sie sind hier Miturheber einer Studie über Infektionswahrscheinlichkeit von Kindern und ganz viele andere Professoren, Virologen sagen, dass das alles Quatsch ist und wenn Sie auf Grundlage dieser Studie unsere Schulen zugemacht haben, vielleicht stimmt die Grundlage gar nicht. So, das war typisch Bild.
Ja, und antworten Bild. Sie bitte innerhalb einer Stunde.
Und antworten Sie bitte innerhalb einer Stunde. Ich war früher beim Spiegel, wir haben auch solche Stellungsnamen, Aufforderungsfaxe oder
aber
Mails
nicht
oder sowas.
Einer Stunde
nee, wir hatten manchmal auch zwei, ne? Oder drei Stunden. Das ist halt so ein klassischer Trick, um so ein bisschen Druck aufzubauen. Lassen wir mal die Stunde weg. Aber grundsätzlich hat Bild etwas getan, was journalistisch nicht unüblich ist. Mhm. Also sie haben was recherchiert und machen das, was ein guter Journalist macht, konfrontieren den Beschuldigten oder Betroffenen mit den Aussagen. So, jetzt gibt es eine ganze Reihe dieser zitierten Professoren, die an der Studie rumgemäkelt haben, die sagen, um Gottes Willen, wir wollen nicht Teil einer Kampagne sein. Was wir gemacht haben, ist in Wissenschaftskreisen völlig normal, ja, nämlich ein Statistiker sagt, pass auf, die statistische Grundlage ist nicht so ganz sauber. Ein anderer sagt, ich habe den Eindruck, dass da vielleicht bestimmte Vorannahmen herrschen, die auch nicht ganz sauber sind.
Ja, oder es werden
sind.
Nur bestimmte Studien dazu zitiert.
So, also genau, du hast eine bestimmte Auswahl nur von Belegstudien. Das ist in der Wissenschaftswelt völlig normal. Wer jemals eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat und die irgendwo verteidigen musste bei seinem Professor oder vor einem Gremium, der weiß, du kannst alles auseinanderpflücken.
Ja.
Ja? Und es gibt keine perfekte Arbeit. Und das ist das Wesen von Wissenschaft, alles auseinanderzunehmen.
Ja, Gott sei Dank. Also solange das Gegenteil nicht
bewiesen ist. So, und jetzt ist aber das Problem, dass dieses Wissenschaftssystem, wir nehmen alles auseinander und lassen keinen Stein auf dem anderen, wird jetzt übertragen in das journalistisch-gesellschaftlich-politische System. Mhm. Das heißt, eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Zuspitzung, eine ganz andere Meinerei. Und dann natürlich Bild, die Drosten sowieso auf dem Kieker haben.
Ja, klar.
Was übrigens nicht verboten ist. Ich finde, Professor Drosten ist eben kein Virologe mehr, der in seinem Kittel in seinem Labor steht und unter so einer Art Artenschutz steht, sondern er ist eine politische Person. Als Leiter der Charité-Virologie und ich sag mal Lieblingsinformant der Kanzlerin ist er eben nicht mehr nur Mad Professor. Ja, ich verstehe, dass er sich auf dieses Schreiben von Bild nicht weiter gekümmert hat. In seinem Tweet hieß es allerdings, ich habe Besseres zu tun. Und das halte ich in Wirklichkeit für den Stockfehler. Also ich habe Besseres zu tun, als die Öffentlichkeit auch vielleicht über Missverständnisse zu informieren. Mhm. Ich finde, hast du gerade nicht Professor Drosten. Mhm. Das muss dein allererstes Ziel sein, hier für Klarheit zu sorgen. Und ich verstehe, dass man das Gespräch mit Bild verweigert, weil man keinen Bock auf diesen Style hat. Man weiß genau, man wird hingehängt.
Ja.
Auf der anderen Seite muss man dieses Sprachrohr aber auch nutzen, um immer wieder Dinge zu erklären.
Ja.
Und da kann man dann zum Beispiel so ein Interview führen, persönlich, und das zum Beispiel aufzeichnen. Ne?
Ja,
also ich lasse eine Kamera laufen oder ein Aufnahmegerät. Genau. Also das war mein Informationsgespräch mit dem Bildreporter.
Dann kriege ich es nochmal, dann kann ich es absegnen und dann wird es gedruckt.
Also es gäbe Mittel und Wege, es wäre jetzt nicht die allernetteste Plauderei, das wäre dann schon wie so Abrüstungsverhandlungen Camp David oder so Palästinenser treffen Israelis.
Ja.
Aber das gehört dazu. Und die Bild-Zeitung, egal was man von ihr hält, ich sage nur Christian Wolf, Bobby K., Studentenproteste, Benno Ohnesorg, was auch immer. Es gibt unfassbar viel, was man Bild völlig zu Recht vorwerfen kann, aber man darf Professor Drosten kritisieren.
Ja.
Man muss ihn sogar kritisieren und man muss seine Studien hinterfragen. Das ist die Aufgabe von Presse.
Ja.
Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es nicht die Bild wäre, sondern meinetwegen die Süddeutsche oder die Zeit, die mit genau den gleichen Fragen nur fairer konfrontieren würden. Und diese Grundhaltung so, bin ich Team Drosten oder bin ich Team Bild, die ist falsch.
Ja, das ist wieder genau diese Polarisierung, die ich gerade für völlig unangemessen
halte. Und Polarisierung verhindert Debatte.
Genau.
Weil ich mich zu einem Team bekennen muss. Ich muss mich hinter Professor Drosten stellen, egal, auch wenn er was falsch gemacht hat.
Mhm.
In dem Moment, wo ich ihn kritisiere, gehöre ich nicht mehr zum Team. Frag mich doch mal bitte, was ich außer mich aufzuregen in den letzten 48
Genau, das wollte ich jetzt gerade nämlich machen.
Das ist mir nämlich echt peinlich.
48 Stunden, Schatz.
Oh, das ist mir so peinlich. Ich habe gestern tatsächlich die Kontrolle verloren, was mir relativ selten passiert und wenn dann eher positiv, beim Ausdruckstanz zum Beispiel. Aber gestern war wieder mal so ein Punkt erreicht, wo ich wieder an den Grenzen meiner sehr beschränkten erzieherischen Fähigkeiten war und ich habe vor Wut vor eine Tür getreten. Und weil ich total...
Das habe ich übrigens noch nie erlebt, dass du sowas machst.
Nee, ich bei mir auch nicht. Und weil ich ein extrem unerfahrener Türtreter bin, habe ich dummerweise so dämlich vor die Tür getreten, dass der Tür das völlig wurscht war. Also da ist nichts.
Auch?
Genau. So. Aber mein Fuß, beziehungsweise die zarten Knöchelchen darin, die sind offenbar sehr, sehr durcheinander. Ich habe heute Nacht kaum geschlafen, ich kann kaum auftreten. Oh Gott. Ich habe mich also praktisch selbst verstümmelt zur
Strafe. Kannst du mir mal erklären, warum du getreten hast?
Weil ich sauer über mich selber war. Ich kann es dir wirklich nicht erklären. Es war so ein Gefühl von totaler Hilflosigkeit. Hm. Und weil ich natürlich keine Menschen schlage, denke ich mir, so eine Tür ist harmlos.
Ich habe dir mal einen Boxsack geschenkt.
Ja, aber da ist dann irgendwann das Zeug rausgerieselt und dann war der leer und so. Ja, es war einfach, ich kann mir auch noch genau diese Zehntelsekunden davor, ich habe tatsächlich noch so ein ganz klein bisschen nachgedacht, machst du das jetzt oder nicht? Also es war zwar ein Kurzschluss, aber ein langer Kurzschluss, kein kurzer Kurzschluss.
Das war Zeit.
Es war komplett Fight-Modus und ich bereue, es ist so peinlich, ich kann nicht mal richtig treten, ohne mich zu verletzen. Das Kind hält mich jetzt natürlich für einen Superlauch.
Und du hältst dich auch selber vom Sport ab, der dich gerade wieder so glücklich macht.
Ja. Also ich habe alles falsch gemacht.
Aber ich habe mich dafür diesmal auf deine neue Rubrik vorbereitet.
Ach ja? Mit den Filmen?
Ja.
Da sind wir aber noch nicht.
Ach so, ich dachte.
Nein, es ist viel zu früh. Ich möchte von dir wissen, was du von Bodo Ramelow hältst und dem Vorstoß in Thüringen praktisch sämtliche Corona-Einschränkungen
aufzunehmen. Also, kann er gerne machen, dann möchte ich aber bitte, dass sie da die Grenzen zumachen und da keinen mehr rauslassen.
Die Grenzen nach Thüringen?
Ja, genau. Weil ich kann das alles verstehen. Ich verstehe auch alle, die mit den Hufen scharren. Ich glaube nur, es ist noch verfrüht. Und wenn man die Kanzlerin hört, die vom 29. Juni, glaube ich, ne, so lange noch die Abstandsregeln
ja, ich glaube, es ist zwei Wochen weniger, aber ja.
Mundschutz, dann bin ich voll auf deren Seite. Also ich sehe nur an der R-Zeit, wir haben ja diese wunderbare Ampel hier in Berlin und unsere R-Zahl geht ja schon wieder über 1 und geht hoch seit 3 Tagen. Und ich kann nur sagen, ich lieber jetzt einmal noch eine Weile so beibehalten und dann durch sein. Es gibt ja jetzt Ribonukleinsäure. Hast du das mitgekriegt?
Ich kenne nur Desoxyribonukleinsäure, die sogenannte
DNS. RNA.
Ja, oder DNS, ja. Das eine auf Deutsch, das andere auf Englisch.
RNA ist ja nur die Hälfte der Kette oder
ja,
so.
Ja.
Aber es gibt einen Forscher hier, einen Wissenschaftler, der vor, oder Virusforscher, der vor 20 Jahren zufällig entdeckt hat, dass diese RNA, wenn man die spritzt, und ich kann dir das alles nicht genau erklären, weil ich bin keine Biologin, aber das Immunsystem springt da viel schneller drauf an und es scheint irgendwie auch eine gute Richtung zu sein für Corona und man kann das schneller generieren und es braucht nur 6 Wochen, bis man so einen Impfstoff dann hätte.
Okay, von solchen Geschichten haben wir in der letzten Zeit einige gehört.
Aber das scheint jetzt wirklich,
aber trotzdem,
weil ich
noch
hatte
mal ganz
gestern
kurz
Abend tatsächlich eine Biologin auch dabei, die davon auch geredet hat. Also das scheint irgendwie was dran zu sein, die für ein Pharmakonzern arbeitet.
Pharmakonzern
arbeitet.
Ja, du hast Konzert gesagt. Sag doch mal, die für einen Pharmakonzern?
Die für einen Pharmakonzern arbeitet.
Na, das klingt ja alles super seriös. Aber trotzdem noch mal, in Thüringen null Infektionen, relativ wenig, also ganz andere Artzahl als die Großstadt Berlin. Ja, die Superspreader waren in Leer Ostfriesland und in Frankfurt in der Kirche.
Ja,
keine Ahnung,
das können
was
sie
die
ja
da
auch alles
gemacht
machen,
haben.
Wenn das so bleibt, ist ja schön, dann hat er recht gehabt, aber ich bin da eben noch ein bisschen vorsichtig.
Ich finde es interessant und ich bin großer Freund von 16 Bundesländern und dem föderalen System hier in Deutschland, dass wir 16 Ministerpräsidenten haben, die eigenverantwortlich entscheiden können, ob das gut ist oder nicht.
Weißt du, was mir gerade einfällt? Kann man nicht die ganzen Aluhüte dann nach Thüringen schicken?
Das ist ja ein ganz alter Wunsch von mir, dass man diese Menschen, die so sind, die kann man alle zu Viktor Orban nach Ungarn schicken.
Ach ja, das kann
also ich würde sie, wenn es geht, dann ganz umsiedeln.
Ja.
Ja, auch die Sachsen zum Beispiel, die ja sowieso finden, dass sie was Besseres sind, die auch ein Freistaat sind.
Naja, die Bayern ja manchmal
so
auch. Also
ja, aber ich finde die Bayern deutlich
sind im Moment klar.
Kompromissbereiter. Mhm. So, und Schweden hatte immense Todeszahlen, haben wir auch noch nicht drüber geredet, weil es hieß ja immer, boah, guck mal, die Schweden, die machen das so locker und so eigenverantwortlich. Und die Vorgängerin des jetzigen schwedischen
Drostens
kritisiert den jetzigen und sagt, wir waren vielleicht doch ein bisschen leichtfertig.
Ja, das heißt aber alles das, was vor 4 Wochen, als alles hieß, boah, Schweden, super toll, gilt auf einmal nicht mehr. Mhm. Ja, und dieses auf Sicht fahren, sich korrigieren und zu sagen, oh verdammt, vielleicht waren wir ein bisschen scharf mit den Schulschließungen, vielleicht waren wir aber auch ein bisschen locker in Thüringen, ja. Das wird uns die nächsten Wochen noch begleiten.
Da fällt mir übrigens ein, Schulen, ja?
Ja.
Kannst du mir mal erklären, wieso es da so himmelhochweite Unterschiede gibt, wie beschult wird? Also ich habe mich auch auf diesem Geburtstag unterhalten mit Eltern, die auch schulpflichtige Kinder haben, wo das ganz, ganz anders läuft und wo ich das Gefühl habe, die Kinder sind wirklich in so einem System drin, wenn auch nicht immer in der Schule. Schatzi, aber
mit Rücksicht auf unseren Sohn, der ja noch zu einer Schule geht,
ja,
wo ein Direktorium und Lehrer so unterwegs sind, möchte ich so dazu, ja, ich möchte dazu nichts sagen.
Ja, okay.
Sagen wir so, in der großen Lotterie haben wir nicht 6 Richtige. Nee. Um es vorsichtig zu sagen. Ein letztes noch. Gerade weil Schule, Kinderbetreuung, Familie, Eltern in dieser Krise ja nicht wirklich zu den Gewinnern gehören.
Genau.
Oder sind halt nicht die Autoindustrie. Hat Robert Habeck ein sehr interessantes Thema wieder mal in die Runde geworfen, Senkung des Wahlalters. Mhm. Ne, es gibt ja in einigen Kommunalparlamenten, glaube ich, schon die Möglichkeit, dass mit 16 gewählt wird. Mit
16, ja, genau.
Im Grundgesetz steht das nirgendwo so richtig. Früher war es mal 21. Warum haben Kinder eigentlich keine Stimme? Also wenn ein 95-Jähriger, komplett dementer, überhaupt nicht mehr zurechnungsfähiger Mensch eine Wahlstimme hat, dann kann ein 5-Jähriger, der vielleicht auch nicht heller, aber auch nicht dümmer ist, auch eine haben. Mhm. Was ich auch eine interessante Variante fände, die Eltern bekommen eine Stimme mehr. Mhm. Das heißt, wenn ich 3 Kinder habe, dann hätten wir beide zusammen 5 Stimmen. Mhm. Ne? Also unsere beiden plus die 3. Mhm. Und könnten die dann verteilen. Müssen wir halt sehen, wer die ungerade 5. vergeben darf. Hältst du das für richtig?
Ich finde das einen ganz interessanten Gedanken, weil ich mir so vorstelle, dass ja letztendlich Menschen, die Kinder in die Welt setzen, auch dafür garantieren oder sorgen, dass im Alter eine Versorgung, also dass alte Menschen ja versorgt werden.
Ja, wir machen,
ne?
Rentenzahler.
Also insofern, genau, wir machen Rentenzahler.
Naja, ist so.
Ja, ja, und insofern finde ich diesen Gedanken ganz spannend, weil das natürlich irgendwie was komplett verschieben würde, womöglich, in der Wahrnehmung, was ist wichtig und was ist nicht so wichtig.
Bildungspolitik würde einfach einen größeren Zum Stellenwert Beispiel. Bekommen.
Genau, das
bei
meine
den
ich.
Parteien.
Das meine
es,
ich.
Es gibt noch eine andere Variante, die ich auch nicht so schlecht finde, dass man das Mutterdasein, was ja heute als so eine Art, wie soll man sagen, als so eine Art Spende von Frauen für die Gesellschaft betrachtet wird. Ne?
Ja, also und wenn auch du vor allen Dingen immer so als so leicht und easy peasy.
Ja, das ist mal ganz abgesehen davon, aber es wird als so eine Selbstverständlichkeit betrachtet, ein Opfer, das die Frauen bringen müssen. Also ja. Nicht nur die Schwangerschaft, nicht nur das Austragen, sondern auch, wie wir jetzt in C-Zeiten gesehen haben, auch das Drumkümmern wieder. Mhm. Würde man das Mutterdasein als einen kompletten Beruf definieren? Mhm. Ja, ich sag mal so, mit einem Kind halbtags, mit 2 Kindern volltags.
Ich finde auch nicht und Mutter, würde man, sondern Mutter, Vater sein.
Also ja, ja klar, Eltern sein.
Eltern sein.
Natürlich,
ne?
Eltern das sein. Aber in diesem Fall biologisch ist halt dann doch die Frau noch mal eher betroffen. Dass die Frau also tatsächlich einen Vertrag mit dem Staat macht. So von wegen, ich bin Angestellte des Staates. Ich ziehe hier einen neuen Rentenzahler, Steuerzahler, Bill Gates oder keine Ahnung, Google-Erfinder auf. Ja, und dafür bezahlt mich der Staat. Mhm. Fände ich auch eine faire, einfach um dieses, ach ja, Mutter Maria mit dem großen Herzen, weißt du, um diese Goodwill-Geschichte aufzulösen, zu sagen, okay, wir haben ein Vertragsverhältnis, du hast was zu liefern, erzieh das Kind ordentlich, wie immer du willst, in allen Freiheiten, aber dafür kriegst du auch eine Anerkennung und die wirkliche Anerkennung in dieser Welt heißt immer Kohle.
Ja, ich finde das ganz interessant. Ich muss das mal so ein bisschen sacken lassen.
Sagst
kann ja
lassen.
Da jetzt am Ende nicht, also ich kann dir jetzt sofort nicht darauf antworten. Ich finde es nur spannend und finde es durchaus mal einen ganz interessanten Gedanken. Also
glaub okay,
nicht.
Ein Film mit D.
D. Die Daltons.
Nein.
Donald Duck. From Dusk Till Dawn. Und natürlich Daktari als Serie.
Absolut.
Und wer mir dann natürlich einfiel, weil sie gerade am Dienstag Geburtstag hatte und 65 geworden ist, habe ich nämlich vorhin im Radio gehört, ist Doris Day. Doris Dörrie.
Ich wollte gerade sagen, Doris Day 65. Männer,
erinnerst du dich an diesen schönen
Absolut.
Film? Absolut. Männer ganz groß gepunktet hat, den habe ich sogar im Kino gesehen. Und dann fiel mir noch ein Doris Day als eine alte amerikanische Schauspielerin, die aber glaube ich auch nicht mehr lebt, aber relativ alt geworden
ist. Ich würde Demi Moore noch addieren wollen, Demi die ich Moore. Eigentlich immer ganz, ganz sexy fand. Und jemand, der allein schon für seinen Namen 3 Oscars verdient hat. Also wenn du Sky Dumont heißt, mehr geht nicht.
Mehr geht echt
an Namen, ne? Und dann noch Schuh des Manitou, wo ich ihn ganz, ich fand ihn immer groß.
Ja, aber
ich glaube, der ist bekennender FDP-Fan. Das ist das Einzige, was mich an ihm so ein bisschen irritiert. Aber der Mann ist immer gut angezogen. Stimmt. Also
der
wow.
Hat Stil.
So, hat ne? schon. Also ich meine, das ist so George Clooney von Bielefeld. Nicht schlecht.
Von heute, Bielefeld.
Heute darf ich einen Zettel ziehen. Eine Zielstrebigkeit.
Zielstrebigkeit.
Das passt ein bisschen zu unserem Wochenmotto.
Ja.
Weil wir gesagt haben, unangenehme Dinge fertig kriegen. Ich habe ja genau. schon was, ich habe ja schon was gemacht.
Du hast schon was gemacht?
Ja, weißt du was?
Na?
Wir hatten in unserem Durchgangsbürozimmer so eine ranzige Ecke. Da waren so 20 Zentimeter Abstand zwischen Schrank und Wand.
Ach, die Kartons?
Und das war eine Einladung, dort Kartons, weil ich bin so ein manischer Verpackungsmaterialsammler. Könnte ja mal schlechte Zeit kommen und dann hat man keinen Karton. Ich habe gestern ungefähr 20 Kartons weggeschmissen. Einfach nur sinnlose Paketkartons. Mhm. Und das wollte ich schon seit Jahren denn und habe es diesmal gemacht. Und da war dann auch noch so eine Ablage, wo man Sachen hinlegt, die man nie wieder anfassen will. Auch die habe ich aufgeräumt.
Sehr gut.
Oder?
Ja, ich war insofern zielstrebig, als dass ja hier noch meine eingeweichten Linsen rumstanden und ich, als ich nach Hause kam vom Arbeiten,
noch keine Tiere
direkt
drin
in die Küche und angefangen habe, dieses Linsengericht zu kochen, sodass ihr, als ihr dann vom Sport wiederkam, tatsächlich auch was auf dem Tisch hatte. Das war auch zielstrebig.
Ja, und ich hätte es noch fast lieber gegessen, wenn ich mir nicht vorher den Fuß gebrochen hätte.
Ja, das glaube ich.
Okay, also Zielstrebigkeit, Lies.
Werde dir darüber klar, was du willst und richte dein Handeln auf die erwünschten Ziele aus. Lebe mit Weitblick, siehst du, mein Weitblick kommt schon wieder. Zielstrebigkeit und Entschlossenheit. Ja, das passt doch.
Und jetzt gehen wir entschlossen in den Rest der Woche.
Was
machen wir für ein Sonderthema?
Genau, das weiß ich noch nicht, aber wie ist es denn mit Pfingsten?
Wir machen 2 lange Folgen, damit ihr Pfingsten was zu hören habt. Eine Samstag, eine Montag, sowas?
Eine Samstag, eine Montag. Okay.
Alles klar.
Alles klar.
Wir freuen uns.
Bis demnächst.
Tschüss. Tschüss.
Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.